schon erwähnt, Israel-Sonntag. Und der Sonntag steht unter dem Begriff Shema Israel. Höre Israel. Höre Israel. Und ich lese uns zwei Texte jetzt. Den ersten Text aus 5. Mose Kapitel 6 ab Vers 3. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir es wohlgehe und du groß an Zahl werdest, wie der Herr, der Gott deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Land, darin Milch und Honig fließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen an deiner Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ich lese uns einen zweiten Text aus dem Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 10. Lukas, Kapitel 10, ab Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesus, also hier steht, forderte Jesus heraus, prüfte Jesus, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er antwortete und sprach, und jetzt kommt das Shema Israel, das Höre Israel: Du sollst deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Jetzt möchte ich gerne mal die Fragen, die jetzt nicht mitgelesen haben, wer weiß es auswendig, was kommt nach dieser Einleitung? Wer weiß das? Wozu war das eine Einleitung? Zu welcher Geschichte? Es war die Einleitung zur Geschichte vom barmherzigen Samariter. Also er erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter nur, weil der Schriftgelehrte ihn versucht hat. Genau. Aber ich will heute nicht über den barmherzigen Samariter predigen, sondern ich will über die Einleitung, über das Höre Israel predigen. Aber um das nochmal zu erklären, erzählt Jesus dann die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und das Interessante ist, die Geschichte kennen wir alle auswendig. Die können wir alle nacherzählen. Aber ob wir sie auch verstanden haben, ist eine ganz andere Frage. Aber die Geschichte vom barmherzigen Samariter, das ist ein Bild, ein Gleichnis. Und ich werde zum Schluss noch kurz darauf eingehen. Ihr Lieben, Israel-Sonntag, ich hatte euch gerade schon diese Geschichte erzählt. Da ist ein Schriftgelehrter, der Jesus versucht, also der Jesus herausfordern möchte. Der hat keine klaren und reinen Motive, sondern er möchte wissen, ob Jesus sich in der Tora auskennt. Weil er zitiert die Schema Israel, also das höhere Israel. Er zitiert das Glaubensbekenntnis Israel. Und ich verrate es euch jetzt schon, der Schriftgelehrte macht einen katastrophalen Fehler. Er zitiert nämlich falsch. Weil im Schema Israel steht nicht und deinen Nächsten wie dich selbst. Sondern im Schema Israel steht nur, du sollst Gott, den Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und mit deinem Verstand. Punkt. Das ist das Glaubensbekenntnis Israel. Und der Schriftgelehrte, der sich ja eigentlich in der Schrift auskennen müsste und Jesus prüfen will, er zitiert dann noch 3. Mose, ein Text aus 3. Mose und deinen Nächsten wie dich selbst. Ihr Lieben, Israel-Sonntag, ein Gedenktag für Gottes Volk. Eine ganze Reihe von uns war die letzte Zeit in Israel. Ihr habt erlebt, wie es in Israel ist. Ich habe von der Hanna gehört, dass sie auch nach Israel gehen wird. Warst du schon mal? Noch nicht? Lass dir von einigen erzählen, wie es ist. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Ein Gedenksonntag für das Volk Israel. Israel, Land und Heimat Jesu. Jerusalem, Brennpunkt der Religionen, Brennpunkt des Judentums, des Islams und des Christentums. Und wie würde denn Jesus diesen Gedenktag feiern? Ich möchte euch mal einen Text vorlesen. Auch aus dem Lukas-Evangelium, aus Kapitel 19. Lukas Kapitel 19, Vers 41 bis 44. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt an, also er kommt wahrscheinlich vom Ölberg runter und schaut auf Jerusalem. Das ist ein fantastisches Bild. Sah er die Stadt und weinte. Jesus fängt an zu weinen. Und weinte über sie und sprach, wenn du doch Jerusalem erkenntest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dienen würde. Aber nun ist's dir vor deinen Augen verborgen. Denn es werden über dich Tage kommen, dass deine Feinde werden um dich und deine Kinder einen Wall aufwerfen, dich belagern und an allen Orten ängstigen und werden dich schleifen und keinen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du nicht erkannt hast die Zeit, darin du heimgesucht wirst. 40 Jahre später, im Jahre 70 nach Christus, hat sich dieses Wort Jesu erfüllt. Die Römer haben den Tempel zerstört. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Bis heute steht nur noch die Ostmauer, eine Stützwand, die sogenannte Klagemauer. Westmauer. Eine sogenannte Stützwand, die wahrscheinlich noch nicht mal zum Tempel gehörte. Jesus weint über Jerusalem, das ist sein Gedenken. Jesus weint über die Situation der Bevölkerung in seinem Land. Und kurz bevor er den Predigttext, den ich aus Lukas 10 eben gelesen habe, diese einleitenden Worte zum barmherzigen Samariter, kommt Jesus mit den Jüngern und er läuft durch 3 Städte. Und was sagt er diesen 3 Städten? Wehe dir, Chorazin. Wehe dir, Bethsaida. Denn wären solche Taten zu Tyrus und Sidon geschehen, die bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche gesessen und Buße getan. Doch es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, wirst bis zum Himmel erhoben. Nein, in die Hölle wirst du hinuntergestoßen werden. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat. Ihr Lieben, Jesus glorifiziert sein Volk und sein Land nicht. Er hebt es nicht in den Himmel, sondern er prophezeit Gericht über sein eigenes Volk und über sein eigenes Land. Jesus spricht den geistlichen Zustand der Israeliten an. Warum denn? Weil er sein Volk liebt. Weil er sein Land liebt. Und weil er die Bewohner liebt. Als er über Jerusalem weint, stellt er seiner Stadt eine Frage: Wenn du doch erkennen würdest zu dieser Zeit, was zu deinem Frieden dient. Sie haben es nicht erkannt. Sie haben es nicht gesehen. Es ist eine Bitte an seine Stadt und an sein Volk: Wenn du doch erkennen würdest. Und Jerusalem und Korazim und Bethsaida und Kapernaum, sie sind blind für Jesus. Sie sind blind für den Retter, der durch diese Städte geht und diese Städte ermahnt. Ihr kennt ihn nicht und ihr wollt ihn nicht. Und ihr Lieben, alle vier Städte sind zerstört worden. Keine einzige dieser Städte ist in die Neuzeit hinübergekommen. Keine einzige. Israel-Sonntag. Ihr Lieben, so ein Israel-Sonntag muss mehr sein als nur ein Gedenken an alte Zeiten. Ein Israel-Sonntag ist für Jesus ein Tag des Erinnerns. Und woran erinnert er? Er erinnert an das Glaubensbekenntnis, an das Schema Israel. Und nur da, um das mal zu sagen, jeder gute Jude betet dieses Glaubensbekenntnis täglich. Also sie müssten es eigentlich vom Kopf 10 Zentimeter weiter unten haben. Wenn ich etwas täglich bete, müsste es ja irgendwann mal runterrutschen und ich müsste sagen, das ist auch im Herz angekommen und ich lebe dieses Glaubensbekenntnis. Müsste ja irgendwann mal Klick machen. Täglich wird dieses Glaubensbekenntnis gebetet. Und Jesus sagt dem Schriftgelehrten, ein ganz interessanter Satz: Wie liest du? Übrigens in den Synagogen fragt man heute immer, was liest du? Ja? Da wird immer diese Frage gestellt, was liest du da gerade in der Tora? Aber Jesus fragt den Schriftgelehrten, wie liest du? Was steht im Gesetz geschrieben? Übrigens, anscheinend hat man das Gesetz unterschiedlich interpretiert. Sonst würde Jesus das nicht so fragen. Wie liest denn du das? Es wird verschieden interpretiert verschieden gelesen und natürlich auch verschieden verstanden und ausgelegt. Warum ist das so? Weil es wie auch bei uns verschiedene Rabbinenschulen gab und somit auch unterschiedliche Lehrmeinungen des Alten Testaments und der Tora. Aber es geht ja in unserem Text um eine Grundfrage. Welche Frage stellt der Schriftgelehrte? Der Schriftgelehrte fragt folgende ganz positive Frage. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das ist eine super gute Frage. Und er fragt den Richtigen. Er fragt Jesus. Aber es ist eine hinterlistige Frage. Er will ihn versuchen. Er will ihn prüfen. Er will ihn herausfordern. Und Jesus antwortet dem Schriftgelehrten sehr klug. Er fordert ihn nämlich heraus mit einer Gegenfrage. Das ist immer ganz wichtig, Gegenfragen zu stellen. Und was sagt Jesus zu dem Schriftgelehrten? Was steht im Gesetz? Er sagt nicht, was steht in der Bibel. Er sagt, was steht in der Tora? Was liest du als Schriftgelehrter täglich? Was steht in der Tora? Was kennst du aus dem permanenten Lesen deiner täglichen biblischen Lektüre? Und Jesus erinnert den Juden schlichtweg an das Auswendiggelernte, an das Glaubensbekenntnis Israels, an die Schema Israel. Ihr Lieben, der Schriftgelehrte, er fragt nach dem Tun. Was muss ich tun? Und Jesus antwortet mit dem Leben. Jesus antwortet mit der Beziehung zu Gott und mit der Beziehung zum Nächsten. Der Schriftgelehrte versucht und prüft, stellt Jesus eine Falle, weil er wissen will, ob er sich in der Tora auskennt. Und Jesus stellt dem Schriftgelehrten keine Falle. Und er will ihn auch nicht zu Fall bringen, sondern er stellt ihm eine Frage und er sagt, wie liest du das denn? Was steht denn da geschrieben? Und der Schriftgelehrte antwortet, wie er als guter Jude, Israelit und Gesetzeslehrer es gelernt hat, und er zitiert das Glaubensbekenntnis. Übrigens ist es eine sehr interessante Erfahrung. Man sollte immer, wenn man in Jerusalem ist oder in Israel, mal in eine Synagoge gehen. Da gibt es immer einen sogenannten Besucherbalkon. Und da kann man runterschauen, wie die Schriftgelehrten, wie die Rabbiner miteinander streiten. Nämlich sie streiten genau um diese Frage. Was steht denn da in der Tora? Und es ist ein Lärm da drin, also die streiten richtig. Aber sie wollen herausfinden, wie versteht man die Tora bis zum heutigen Tag? Und sie streiten um diese Frage, was liest du denn da? Und Jesus nimmt diese Tradition auf und fragt aber viel, viel persönlicher. Er fragt, wie liest du? Wie liest du? Und dann zitiert er 5. Mose 6, 3 bis 9. Und ich hatte euch das einleitend in der Schriftlesung schon mal gelesen. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf dass dir's wohlgehe und du groß an Zahl werdest wie der Herr, der Gott deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Land, darin Milch und Honig fließt. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und hier steht nicht, und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ihr Lieben, in diesen Tora-Stellen, ich könnte jetzt noch zitieren 5. Mose 10, Vers 12 und 5. Mose 11, Vers 13 und Josua 22. In diesen Tora-Stellen geht es um die Beziehung zu Gott. Und die Frage heißt ja, wie kann ich das ewige Leben ererben? Und Jesus sagt, indem du eine Beziehung zu Gott aufbaust. Und in dieser Bibelstelle geht es um die Beziehung zu Gott und im Grunde geht es darum, Gott zu lieben. Gott zu lieben bringt ewiges Leben. Und wie soll man Gott lieben? Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Ich werde gleich noch kurz ein Beispiel euch zeigen, wie das eventuell funktionieren kann. Dieses Glaubensbekenntnis, Gott zu lieben mit dem Herzen, mit der Seele und mit der Kraft, dieses Glaubensbekenntnis sagt man sich in Israel täglich. Und die Frage ist, funktioniert es denn? Funktioniert es? Und die Frage, die wir an uns stellen müssen, auch wenn wir es uns täglich sagen würden, funktioniert es denn? Ist es denn wirklich aus der inneren Haltung, aus der inneren Überzeugung? Oder ist es vielleicht nur ein Kopfbekenntnis? Ich weiß es, aber ich kann es nicht tun. Es sollte ein Herzensbekenntnis sein. Der Gesetzeslehrer in der Begegnung mit Jesus ergänzt jetzt dieses Schema Israel mit einem weiteren Zitat aus 3. Mose 19, Vers 18, indem er einfach dazu dichtet oder dazu zitiert, und deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich hätte er das nicht zitieren dürfen, weil es nicht zum offiziellen Glaubensbekenntnis gehört. Aber Jesus lässt das zu. Er lässt es jetzt einfach mal stehen. Er lässt das zu. Wie war nochmal die Grundfrage des Schriftgelehrten? Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und die Antwort, die er sich selbst gibt, indem er das Glaubensbekenntnis zitiert, heißt: Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und all deinem Verstand. Die Schema Israel betrifft zuallererst natürlich die Gottesliebe. Die Beziehung des ganzen Menschen mit allen Fasern seines Lebens. Das Glaubensbekenntnis Israels sagt letztlich, setze alles auf Gott. Liebe Gott mit dem Herz, mit der Seele, mit deiner Kraft und mit deinem Verstand, dann wirst du gerettet. Und was macht Jesus in unserem Text, in unserer Einleitung? Er lobt den Schriftgelehrten. Er sagt, du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er sagt, setz es um. Setz es um in der Praxis. Aber was macht der Schriftgelehrte in unserer Einleitung? Er geht mit keiner einzigen Silbe auf die Gottesbeziehung ein. Sondern er fragt Jesus, wer ist mein Nächster? Er hätte fragen müssen, ja Jesus, wer ist denn Gott? Wie geht das denn? Wie liebe ich denn Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft und mit meinem Verstand? Das fragt er nicht. Und genauso ist es bei uns auch oft. Wir fragen nicht nach der Gottesbeziehung, sondern wir fragen nach der Beziehung zum Nächsten. Er fragt nur, wer ist mein Nächster? Und es heißt noch in unserem Text, er will sich rechtfertigen damit. Er will sich rechtfertigen, indem er die Frage und die Antwort nach der Liebe zu Gott und seiner persönlichen Beziehung zu Gott ausweicht. Wer ist mein Nächster? Das ist ihm wichtig. Obwohl er das Glaubensbekenntnis auswendig kennt, kann er die innere Beziehung, seine Haltung zu Gott und sein Glaube an Gott nur theoretisch formulieren. Und das ist ganz oft unser Problem. Wir können es nur theoretisch formulieren. Und jetzt fordert Jesus ihn ganz praktisch heraus. Ich will euch das einfach mal zeigen. Es braucht immer Zeit, um was aufzubauen. Also ganz praktisch, ich setze mich natürlich jetzt hier in die Mitte. Und theoretisch sitzt hier Gott. Und ich muss mich jetzt fragen, wenn ich das Glaubensbekenntnis Israels richtig verstanden habe, wie ist denn meine Beziehung zu Gott? Und im Grunde muss jetzt jeder sagen, neben mir, neben Werner, neben dir sitzt jetzt auch Gott. Und jeder muss sich jetzt mal fragen, wie ist denn eigentlich meine Beziehung zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist? Ist da überhaupt eine Beziehung? Was heißt denn das Glaubensbekenntnis für mich? Habe ich es nur mit dem Verstand verstanden? Oder ist es eine Herzensangelegenheit? Und ich habe natürlich gedacht, ich habe an meine liebe Hanna gedacht. Die liebe Hanna ist ja jetzt in den Manuel richtig verliebt. Und ich hoffe, dass das noch 45 Jahre so bleibt oder 50 oder wie auch immer. Und du würdest doch jetzt alles geben, dass der Manuel neben dir sitzt, oder? Stell dir mal vor, der kommt jetzt zur Tür rein. Ich habe ihn leider nicht hier runterholen können. Aber stell dir mal vor, der würde jetzt zur Tür reinkommen und du würdest sagen, Mensch, jetzt bist du ja da. Ja, das Erste, der kriegt einen Kuss. Man setzt alles in diese Beziehung hinein. Das Herz, der Verstand, die Seele, alles. Und wisst ihr, unser Problem ist ganz oft, dass wir sagen, theoretisch weiß ich das. Aber meine Beziehung in der Praxis sieht ganz anders aus. Wisst ihr, wie die oft aussieht? Ich lese morgens schnell meine Losung und habe meinen geistlichen Beitrag für diesen Tag erledigt. Und vielleicht mache ich noch ein kurzes Gebet und habe meine Beziehung zu diesem Gott, der mich gerettet hat, erledigt. Oder ich sage etwas auswendig, aber eine echte Beziehung ist nicht vorhanden. Wir wissen das theoretisch. Aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Deshalb ist die Aufgabe für uns heute, stellt euch doch immer mal vor, Gott sitzt jetzt neben euch. Und welche Beziehung habe ich denn zu meinem Gott, der mich gerettet hat? Der Schriftgelehrte hatte keine Beziehung zu Jesus, er hat ihn versucht. Er wollte ihn aufs Kreuz legen. Er hat ihn herausgefordert. Er wollte wissen, ob er sich in der Tora auskennt. Deshalb die Aufgabe für uns, wie ist denn meine Beziehung zu meinem Vater, zu Gott? So, und dann geht's weiter. Jesus hat verstanden, dass er dem Schriftgelehrten jetzt ein praktisches Beispiel zeigen muss. Und dann erzählt er die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wer will sich denn mal neben mich setzen?
Wir passen da amtlich gut zusammen.
Ja, der Werner setzt sich jetzt neben mich. Und jetzt muss ich die Entscheidung treffen. Will ich den eigentlich neben mir?
Frau Spechke, die bin
auch. Nein, es ist so. Die Entscheidung, die wir treffen müssen, heißt, will ich überhaupt eine Beziehung haben zu dir? Weil er bringt ein Beispiel, Jesus. Er bringt nämlich das Beispiel vom Samariter und vom Juden. Und niemals, niemals würde ein Jude einem Samariter aus dem Dreck helfen. Nie. Weil die waren geschichtlich so zerstritten. Das war ein No-Go. Und was macht Jesus jetzt? Er bringt die Geschichte von einem Samariter, der einen Juden anfasst. Und was macht der Samariter? Er holt Wein und Öl und Geld und seine Hände und er hebt ihn auf seinen Esel, auf sein Tier, bringt ihn zur Herberge. Das heißt, ein Samariter fasst einen Juden an. Das war für den Schriftgelehrten eine Provokation. Und dann kommen ja noch die zwei, wahrscheinlich vom Tempeldienst. Und was machen die zwei? Die ja eigentlich eine Gottesbeziehung hatten, die aus dem Tempel kamen. In der griechischen Übersetzung heißt, sie machen einen Umweg um den da. Ja, sie gehen an ihm vorbei, aber Jesus kritisiert das nicht. Kommt keine Kritik an diesen beiden. Aber die haben nicht verstanden, was es heißt, eine Gottesbeziehung zu haben. Und aus dieser Gottesbeziehung kommt eine Beziehung zum Nächsten. Wer ist mein Nächster? Und für den Samariter heißt es, mein Nächster ist ein Jude. Und er gibt ihm dann zwei Tageslöhne. Mit zwei Tageslöhnen konnte man einen Mann zur damaligen Zeit 14 Tage in der Herberge versorgen lassen. Der hat nicht gesagt, 3 Tage und du musst wieder gesund sein, sondern 14 Tage. Ich will uns das nur mal so ganz praktisch zeigen. Aus der Beziehung zum Vater, zu Gott, über die Beziehung zu mir, kommt die Beziehung zum Nächsten. Ja? Und wenn hier schon was nicht stimmt, dann stimmt das hier auch nicht. Und das ist im Grunde genommen die Frage, die Jesus hier beantwortet. Wer ist mein Nächster? Und im Grunde genommen geht es um die Feindesliebe. Denn Jude und Samariter waren Feinde. Und ich sage euch eins. Der Werner hat sich jetzt freiwillig gemeldet und hat sich hingesetzt. Danke, das war wirklich gut. Danke. Aber überleg doch mal. Würden wir uns neben jeden setzen? Auch neben meinen Feind? Würden wir uns von jedem anfassen lassen? Versorgen lassen? Salben lassen? Er nimmt Öl, er salbt die Wunden. Würden wir neben dem Feind sitzen wollen und sagen, wir versöhnen uns jetzt? Was hat Gott getan in Jesus Christus? Als wir noch Feinde waren, ist Jesus gekommen, ist Jesus für uns gestorben, ist Jesus für uns auferstanden, damit wir gerettet werden. Und das will er in dieser Geschichte sagen. Und das ist die Lektion aus Lukas Kapitel 10. Deshalb einfach mal so ein kleines Beispiel, das wir mit nach Hause nehmen können. Es ist schon eine Tragik. Manchmal können wir noch nicht mal neben unserem eigenen Partner sitzen. Manchmal haben wir Probleme, unsere Ehefrau oder unseren Partner zu salben und zu segnen, zu tragen, zu pflegen. Vielleicht liegt es nicht daran, dass diese Beziehung kaputt ist. Vielleicht liegt es ja daran, dass diese Beziehung kaputt ist. Und vielleicht ist das das Schöne am Verliebtsein. Sind wir noch verliebt in Gott? Eins ist klar, Gott ist verliebt in uns. Er tut alles für uns. Und vielleicht kann dieses kleine Beispiel uns ein wenig helfen, um mal zu fragen, was heißt das eigentlich? Was heißt das eigentlich ganz konkret? Haben denn wir verstanden? Kennen wir denn unser Glaubensbekenntnis? Oder haben wir nur auswendig gelernt, was inwendig nicht drin ist? Wir wollen jetzt miteinander Gott anbeten und ich darf euch beide bitten, uns in der Anbetung zu leiten.